Auch die Hosts und Reporter von KI Verstehen brauchen mal Urlaub. Deshalb sind Carina, Fedi, Moritz und ich, Ralf Krauter, jetzt kommende Woche wieder am Start für euch. Dann aber mit einem richtig spannenden Thema. Wir sprechen nämlich ausführlich mit Jonas Androulis, dem Gründer und Chef der deutschen KI-Schmiede Aleph Alpha. Den Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört, denn auf der 2019 gegründeten Firma aus Heidelberg ruhen ja große Hoffnungen, wenn es um künstliche Intelligenz made in Germany geht. Aleph Alpha hat im November 500 Millionen Euro von Investoren eingeworben und will mit einem eigenen großen Sprachmodell dem Vorreiter OpenAI aus Kalifornien Konkurrenz machen. Ob und wie das klappen kann, erfahrt ihr in der nächsten Folge von KI Verstehen, die am 23. Mai rauskommt. Damit ihr bis dahin nicht auf dem Trockenen sitzt, gibt's jetzt eine andere hörenswerte Sendung aus der DLF-Wissenschaftsredaktion auf die Ohren. Eine Geschichte, die mein Kollege Lennart Pyritz recherchiert hat für unseren Podcast Deep Science, den ihr unbedingt auch mal auschecken solltet. Es geht um ein ambitioniertes Projekt in Neuseeland, wo man sich vorgenommen hat, eingewanderte Raubtiere wie Ratten, Hermeline und Possums auszurotten, um die heimische Biodiversität zu schützen. Viel Spaß beim Hören und bis nächste Woche wieder bei KI Verstehen.
Oh, there could be other things in this trap as well.
Mouse.
Yeah, it could be a stoat, could be a mouse.
Yeah, or a hedgehog maybe.
Ja, da könnte was in der Falle sein. Eine Maus oder ein Hermelin oder vielleicht auch ein Igel.
Die Kids klingen ganz schön begeistert davon, dass sie gleich vielleicht ein totes Tier in der Falle finden.
Das sind Rebecca und die hat drei Kinder dabei. Und die sind dann mit noch ein paar anderen Leuten unterwegs in einem Waldgebiet in Neuseeland, in der Nähe von Auckland. Da musst du es dir ganz sumpfig und buschig vorstellen, viel Wasser. Und da leben viele seltene Vogelarten.
Mhm. Und da darf man einfach so Fallen aufstellen, weil da könnten ja alle möglichen Tiere drin landen.
Could have been the rat, yeah. Yeah, there's probably enough in there for a possum.
Yeah.
So why do you guys think it's blue?
Because it's poison.
Irgendwer hat da am Gift geknabbert, am blauen Köder. Vielleicht eine Ratte, vielleicht ein Possum. Das sind Beuteltiere aus Australien. Die haben so ein ganz flauschiges Fell und sehen, ja, könnte man sagen, ein bisschen aus wie eine Mischung aus Maus und Koala.
Oh.
Do you guys want to hear what it sounds like when it does get set off?
Wollt ihr Kinder hören, wie die Falle zuschnappt?
Yeah.
Wollen wir das wirklich? Wir sind in der dritten Staffel Deep Science und in der fragen wir, wer rettet die Erde? Die Wälder werden zu Wüsten, Tiere und Pflanzen sterben massenhaft aus. Extremwetter zwingt Menschen zur Flucht. Aber es gibt Menschen, die wollen das alles aufhalten. Und die haben Ideen, wie man die Erde, wie wir sie kennen, retten kann. Es geht um unser Überleben. Und diese Menschen, die bleiben dran an ihren Ideen, auch wenn es erstmal ziemlich aussichtslos scheint. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Sophie Stiegler und bei mir ist unser Biologie-Reporter Dr. Lennart Pyritz.
Hi Sophie.
Sorry, das Doktor konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Aber du bist wirklich genau der Richtige, um zu erklären, wie das jetzt zusammenpasst. Also wir befinden uns weltweit mitten im Massenartensterben und dann hören wir gerade dieser Familie zu, die Jagd auf flauschige Possums und andere Tiere macht.
Ja, und das ist aber tatsächlich in Neuseeland gar nicht so ungewöhnlich, dass Familien das machen, Gift auslegen, Fallen aufstellen. Aber für Tiere, die als Plage gelten, da. Es gibt auch Aktionen an Schulen, die Jagd auf solche Tiere veranstalten, als so eine Art Wettbewerb sogar. Und es gibt ganz offiziell von der Regierung auch den Plan, bis zum Jahr 2050 tatsächlich alle Ratten, Possums und Hermeline in ganz Neuseeland auszurotten. Und das Ganze hat den Hintergrund, dass man damit die Vögel schützen will, die es in Neuseeland ursprünglich gibt, weil viele von denen gibt es tatsächlich nur da.
Man tötet also Tiere, damit andere Tiere leben können. Aber wirklich alle Ratten und die anderen Tiere im ganzen Land? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Ratten da so leben in Neuseeland, aber das sind bestimmt ein paar.
Eine genaue Zahl kann ich dir auch nicht sagen, aber was ich dir sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall Forscherinnen und Forscher gibt, die diesen ganzen Plan für unmöglich halten, für verrückt, für eine irrwitzige Idee und auch für eine ethische Bankrotterklärung. Und dass es auf der anderen Seite aber auch viele Menschen gibt, die dieses Projekt, das heißt Predator Free New Zealand 2050, die das unterstützen, weil so flauschig und niedlich die Possums auch sind, die und die Ratten und die Hermeline, Die töten im Jahr wirklich Unmengen von Vögeln in Neuseeland. Da sind mal geschätzt worden, dass das mehr als 25 Millionen pro Jahr sind.
So we've already lost half of the bird species that were found in New Zealand before humans, and we don't want to lose any more of those.
Die Hälfte der Vogelarten, die vor der Ankunft der Menschen in Neuseeland gelebt haben, die ist schon ausgestorben.
And these predators are the ones, the major ones that are driving that decline.
Und diese drei Raubtierarten, die Possums, die Ratten und die Hermeline, das sind eben die Hauptverantwortlichen dafür.
Wen haben wir gerade gehört?
Das ist James Russell. Der ist heute Biologieprofessor an der University of Auckland und der war schon als Kind ein ganz großer Fan der neuseeländischen Vögel.
I remember as a child going out to my little playhouse and I'd collected postcards and stamps. So I remember the $10 stamp was the Takahe, which was one of the most expensive stamps you could get in your collection.
Da hat er Briefmarken gesammelt mit Bildern von Tieren in so einem kleinen Spielhäuschen, das er im Garten hatte. Und er erinnert sich ganz besonders an die teuerste Briefmarke, die er hatte. Da war die Takahe drauf. Da war er total stolz drauf. Die Takahe sind nämlich auch noch eine besonders seltene Vogelart. Die galten sogar schon mal als ausgestorben, sind aber vor 70 Jahren dann in Neuseeland wiederentdeckt worden.
Takahe, das klingt sehr schön, schöner Name. Fast so schön wie Kiwi, also dieser pummelige Vogel, der auch das Nationalsymbol von Neuseeland ist.
Genau. Ja, Neuseeland hat da wirklich eine ganz besondere Artenvielfalt. Das ist ja eine Gruppe von Inseln, ein Inselstaat, der ziemlich isoliert im Pazifik liegt. Deswegen sind auch die Menschen erst sehr spät dahin gekommen, erst so im 13., 14. Jahrhundert. Und davor hat sich die Natur da im wahrsten Sinne des Wortes ganz eigenartig entwickelt. Besonders eben bei den Vögeln sind da ein paar sehr interessante Exemplare bei rumgekommen. Der James, der spielt jetzt aber nicht nur mit diesen Takahe-Briefmarken, sondern der kommt den Vögeln seiner Heimat, den neuseeländischen Vögeln, tatsächlich auch ganz nah. Der kann die auf die Hand nehmen, weil seine Mutter hält heimische Papageien im eigenen Garten.
My mother had my father build these large flying aviaries and we had this species of parakeet called the kakariki.
Und zwar hält James' Mutter Ziegensittiche oder Kakariki, wie er sagt, das ist der Maori-Name für diese Art.
And it's a gorgeous little parakeet, it's a small-sized parrot, slightly bigger than a blackbird.
Die sind so groß wie eine Amsel, haben ganz knallgrün leuchtendes Gefieder und das ist damals schon eine bedrohte Art, die es nur noch an ein paar Orten in Neuseeland gibt, unter anderem eben im Garten der Russells. Das weiß aber James damals noch nicht, wie bedroht die sind.
Ja, muss komisch gewesen sein, als er das dann irgendwann mitbekommen hat. Für ihn waren das ja einfach Haustiere, wie jetzt ein Hamster oder so, ne? Den füttert man, streichelt man irgendwie jeden Tag und dann stellt er plötzlich fest, von meinem Haustier gibt's da draußen in der Welt vielleicht nur noch eine Handvoll. Ging es denn den Vögeln wirklich nur wegen der Ratten und der Hermeline so schlecht? Also war das auch bei den Takahe zum Beispiel so?
Da hat auch der Mensch schon einen ziemlichen Anteil gehabt. Die wurden schon von den Maori gejagt, also den ersten Menschen, die nach Neuseeland gekommen sind, weil die Takahe, die sind 2 bis 3 Kilo schwer, ziemlich fette Beute. Außerdem haben die Menschen schon früh den Lebensraum der Vögel zerstört und die haben etwas mitgebracht, auf das diese Takahe und auch viele der anderen neuseeländischen Vögel überhaupt nicht vorbereitet waren.
Die Ratten.
Genau, die sind nämlich per Schiff mit den Menschen angekommen, zum Beispiel aus Großbritannien. Auch die Hermeline, diese kleinen marderartigen Tiere, die sind um Ende des 19. Jahrhunderts nach Neuseeland gebracht worden, sogar extra von Menschen. Und zwar, um die Kaninchen in den Griff zu bekommen, die selbst ein paar Jahrzehnte vorher von Menschen nach Neuseeland gebracht worden waren.
Das hat dann aber auch nicht geklappt, ne?
Das hat auch nicht so richtig
Kaninchen
geklappt.
Kaninchen sind immer noch ein Problem.
Die sind ein Problem und die Hermeline sind jetzt ein neues Problem, was oben drauf gekommen ist. Und die Possums, die sind auch extra nach Neuseeland gebracht worden. Und zwar genau deswegen, weil die so ein flauschiges Fell haben. Die wurden nämlich zum Pelztierhandel aus Australien eingeführt.
Das Problem der invasiven Arten kennt man ja, das gibt's in allen möglichen Ecken der Welt. Also eine neue Art kommt irgendwo an, kommt besser klar als die einheimischen Arten und verdrängt die dann auch. Also drängt die immer weiter zurück bis zum Aussterben. Und von allen jemals ausgestorbenen Arten sind die meisten wegen invasiven Arten ausgestorben. Nicht nur, aber die invasiven Arten gehören zu den Hauptursachen dabei.
Die bringen auf jeden Fall auf der ganzen Welt die Ökosysteme durcheinander. Und besonders in Neuseeland, was ja so ein Inselland ist, so ein Inselstaat, da sind die Vögel, die ursprünglich da gelebt haben, diesen invasiven Neuankömmlingen besonders hilflos ausgeliefert.
What it fundamentally comes down to with birds on islands is that they're used to being hunted by other birds, avian predators such as hawks and eagles.
Früher hatten diese Vögel auf den Inseln nur Feinde aus der Luft, nämlich andere Vögel, Raubvögel wie Falken oder Adler.
And when you're being hunted by a hawk or an eagle, the best thing you can do is freeze, because they hunt by sight.
Und die haben auf Sicht gejagt. Und dagegen hatten die neuseeländischen Vögel sozusagen das Prinzip, den Schutzmechanismus, die haben sich still ins Unterholz gehockt am Boden und waren grün, dunkel, braun gefärbt, sodass sie von oben eben nicht gesehen werden konnten.
But unfortunately, as we know, predators like stoats and rats and cats, they hunt by smell. So if you freeze, that just makes it even easier for these predatory species to get their teeth into you.
Aber Raubtiere wie Hermeline, Ratten oder Katzen, die dann irgendwann nach Neuseeland gebracht wurden, die verlassen sich bei der Jagd auf ihren Geruchssinn. Und da bringt's dann ziemlich wenig, so zu erstarren im Unterholz, dann wird man erst recht gefunden und erst recht leichte Beute für solche Raubtiere.
Das heißt, alles, was die einheimischen Vögel so gelernt haben, wie sie sich verhalten müssen im Angesicht der Gefahr, gilt nicht mehr.
Die sind auf diese neue Gefahr auf jeden Fall nicht vorbereitet worden, sozusagen im Lauf der Evolution. Wie groß diese Bedrohung tatsächlich ist, das wird Anfang der 2000er dann, ja, im wahrsten Sinn des Wortes sichtbar. Da haben nämlich Forscher in Neuseeland angefangen, damals neue automatische Kamerafallen an Vogelnestern anzubringen. Und was die aufgezeichnet haben, das war nichts für schwache Nerven, sagt James.
Every one of these cameras would just show a rat would just wander along even the tiniest of branch and go out and just clean out the nest. And we got these quite horrific pictures really of birds being eaten alive.
Auf jeder dieser Kameraaufnahmen, da war eine Ratte zu sehen, die noch den kleinsten Ast entlang gewandert ist, um da eben ein Nest am Ende dieses Astes auszuräumen. Wirklich schreckliche Bilder, auf denen Ratten die Vögel teilweise bei lebendigem Leib gefressen haben. Und das war eindeutig die Ursache des Problems, dass die Vogelbestände zusammengebrochen sind, sagt James.
I also think really unjust as well. These birds are supposed to be in New Zealand and supposed to be native, and here you have them being eaten alive in their sleep.
Er hält das für ungerecht. Diese Vögel, die sind in Neuseeland heimisch und die werden aufgefressen, während sie friedlich auf ihrem Ast sitzen.
Oh, ich habe jetzt dieses Bild im Kopf von so einer Ratte, die in so einem Nest sitzt und aus ihrem Mundwinkel zappelt noch so ein halbes Küken raus. Ich glaube, diese Bilder will einfach niemand sehen. Und dass das, was mit James auch macht, das hört man.
Das Thema bewegt ihn wirklich. Er will die Vögel schützen, die er eben seit seiner Kindheit so liebt. Und dafür hat er tatsächlich dann auch Gelegenheit, und zwar als er gerade mit dem Biologiestudium fertig ist. Da hört er nämlich, dass die University of Auckland eine Doktorarbeit ausgeschrieben hat und die soll untersuchen, wie verhält sich eigentlich eine einzelne Ratte, die auf einer rattenfreien Insel ankommt? Was macht die da? Und wenn die einmal dort ist, wie bekommt man die dann möglichst schnell wieder eingefangen?
Also damals hat man schon den Plan, dass man die Ratten irgendwie wieder loswerden will.
Den gibt's schon, und zwar seit ein paar Jahrzehnten. Schon seit den 1960er Jahren, da wurden immer wieder einzelne, kleinere Inseln rattenfrei gemacht. Dabei wurde per Hand Gift ausgelegt. Und damals, als James eben studiert, da fängt die neuseeländische Regierung dann damit an, Millionen Dollar in das Töten von Ratten auch auf größeren Inseln zu investieren. Da kommt dann auch neue Technik für damalige Verhältnisse zum Einsatz. Da wird auch mit Gift gearbeitet, das aber mithilfe von Hubschraubern und GPS zielgenau ausgelegt wird. Und diese Methode, die kostet damals eben Millionen.
Ja, und da will man natürlich sicher gehen, dass die Inseln dann auch rattenfrei bleiben, weil sonst hätte man sich das ganze Geld auch sparen können. Also James bewirbt sich für diese Doktorarbeit, ja?
Eigentlich ist das ja nicht das, was er sich ursprünglich vorgestellt hat. Er ist ja ein Vogelfan, hat diese Kakariki im heimischen Garten auf der Hand gehabt, hat Takahe-Briefmarken gesammelt. Aber dann wird ihm klar, ich muss ja gar nicht direkt mit den Vögeln arbeiten. Das Beste, was ich für die eigentlich tun kann, das ist die Raubtiere beseitigen, die die Nester der Vögel plündern.
And I guess that Machiavellian component of my personality went, you know what, that sounds fun. It certainly at least sounds like something I can talk about at a party.
Könnte doch interessant werden, denkt er sich. Und auf jeden Fall ein gutes Gesprächsthema für Partys.
I can tell people, I put rats back on islands.
Wenn er erzählt, ja, ich bin Wissenschaftler, dann rechnen die alle erstmal damit, oh, jetzt kommt irgendwas Langweiliges. Und dann sagt er, hey, Moment mal, ich setze Ratten auf Inseln aus.
Ja, und das macht er dann auch tatsächlich. Am 12. November 2002 setzt James Russell dann tatsächlich seine erste Ratte aus auf Motuhorupapa. Das ist eine kleine, ziemlich hügelige Insel, so groß wie 14 Fußballfelder ungefähr.
Also so, dass man ungefähr in einer halben Stunde oder so außen rumlaufen kann?
Auf jeden Fall eine kleine Insel, aber eine der wenigen Inseln in der Region, die noch vollständig von einheimischem Wald und Buschwerk bedeckt ist. Da sind auch Bäume bis 20 Meter Höhe, das ist eine felsige Küste. Und die ist erst seit kurzem rattenfrei, so seit 2 Jahren. Was auch noch ein Vorteil ist, die Insel, die ist in Privatbesitz. Die gehört der Familie Neureuther. Und die Neureuthers, die haben auf der Nachbarinsel auch noch ein Ferienhaus. Das heißt, insgesamt überschaubare Genehmigungen und kein großer öffentlicher Widerstand zu erwarten, wie das bei so einem ja doch ungewöhnlichen Projekt vielleicht sonst zu erwarten gewesen wäre. Und diese Ratte, die er aussetzt, die ist eine von 5 Wanderratten, die James auf einer anderen Insel, wo es noch Ratten gibt, gefangen hat. Die hat er mit Schokolade geködert und dann dahin gebracht. Allerdings gleich die erste, die er aussetzt, die sollte unter dem Namen Reza berühmt werden und nicht zum Guten für James. Das war eigentlich ein ziemliches Desaster.
The first rat gave us a lot of very interesting information that we hadn't been expecting. And at the time, it was a litany of disaster, what Razza the Rat had got up to.
Razza the Rat klingt so ein bisschen wie ein Disney-Film oder so. Wo kommt der Name denn her?
Also den Namen hat James' damalige Freundin dieser Ratte gegeben. Warum, das weiß er auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall setzt James Razza, das ist ein Rattenmännchen, aus, um zu beobachten, wie er sich dort verhält auf dieser kleinen Insel, wie er die erkundet und wie er sich dann auch am Ende möglichst gut und schnell wieder einfangen lässt.
Also James schafft sozusagen eine künstliche Invasion. Und wie stellt er dann sicher, dass Razza nicht einfach abhaut?
Razza hat ein Funkhalsband und James hat eine Peilantenne, mit der er dieses Funkhalsband orten kann. Er hält das also in die Luft und wenn er in die passende Richtung weiß, wo die Ratte sich aufhält, dann hört er so ein Ping-Signal. James nennt das Ganze scherzhaft seinen ersten 9-to-5-Job. Um 9 Uhr abends wohlgemerkt.
Ach so, 9-to-5
genau,
nachts.
Durch die Nacht geht er los, läuft er über diese kleinen Waldwege auf der Insel, sucht dieses Ping-Signal von Razzas Halsband mit seiner Antenne und schreibt jede Stunde bis 5 Uhr morgens auf, wo die Ratte sich aufhält.
I'd be walking through these small forest tracks, waving a radio antenna in the air and trying to find out which direction it was beeping the strongest to know where Razza the Rat was hiding out that night.
Und was findet er so raus, was Razza da auf der Insel treibt? Ist Razza jetzt eher so der Typ Eroberer, der überall rumläuft, alles erkundet, oder eher so Typ Angstratte?
Eher der Typ Eroberer, weil der ist wirklich da neugierig, erkundet diese Insel systematisch. Innerhalb von einer Woche hat er die ganze Insel bewandert, also es läuft gut. Das sind ja genau die Daten, die der James da sammeln wollte. Aber dann kommt der Tag, an dem James Razza wieder einfangen will.
The whole proposal to these private island owners, the Neureuther family, was predicated on the fact that yes, we guarantee I can catch the rat again and no, it won't swim to the other island where the family had their holiday house.
Er hatte natürlich auch diesen Inselbesitzern der Familie Neureuther versprochen, klar, wir garantieren, dass ich die Ratte wieder einfangen kann, die wird nicht auf die andere Insel schwimmen, wo diese Familie eben ihr Ferienhaus hat. Aber dann funktioniert plötzlich Razzas Sender nicht mehr.
And unfortunately, Razzas transmitter stopped working.
Oh nein! Okay, als hätte Razza irgendwie geahnt, dass James ihm jetzt ausgerechnet jetzt an den Kragen will.
Ja, ist eine ziemlich spektakuläre Flucht. Keiner wusste mehr, wo die Ratte jetzt tatsächlich ist. Und die ist in Neuseeland auch berühmt geworden, eine bekannte Geschichte. Da gibt es sogar ein Kinderbuch darüber. The Amazing Adventures of Razza the Rat.
Ja, hab ich's doch gesagt.
Geschrieben von Witi'i Maera. Das ist einer der bedeutendsten heute noch lebenden Maori-Autoren. Und der ist damals wirklich, ja, regelrecht beeindruckt von der Hartnäckigkeit dieser Ratte, Razzas Geistesstärke. Und der beschreibt Razza in diesem Buch auch nicht als gefährlichen Eindringling, sondern als Held, der letztendlich die ganze Welt erobert.
The scientists tracking him asked, where can he be? What a commotion when they discovered he was in the sea. Drat, catch the rat! Razza evaded them all in a sudden squall. Can't catch me. But then he disappeared off the screen. For 3 days, no ping was to be seen.
Das ist ja eine witzige Geschichte mit Razza the Rat, aber am Ende zeigt sie ja eigentlich genau das Problem, oder? Wir denken, wir können die Natur kontrollieren. Ich habe da diese eine Ratte auf der einen Insel, alles kein Problem. Und dann zeigt sich, nicht mal diese eine Ratte auf dieser einen Insel haben wir im Griff.
Es gibt Fachleute, die würden sogar noch weitergehen und sagen, haben wir überhaupt das Recht dazu, die Natur so zu steuern?
Who elected us to be the CEOs of the planet, right? I mean, we hardly manage ourselves.
Also wer hat entschieden, dass wir Chefs des Planeten sein dürfen? Wir kriegen uns ja nicht mal selber auf die Reihe.
Genau. Das war Erin Wallach, die hat das gesagt. Das ist eine Ökologin von der Queensland University of Technology, also in Australien. Und sie sagt eben, Ökosysteme, die sind viel zu komplex. Wir verstehen die viel zu wenig, als dass wir uns da tatsächlich anmaßen könnten, gezielt dran herumzuschrauben sozusagen. Eben zum Beispiel durch so große Ausrottungsprogramme. Das ist ihrer Ansicht nach maßlose Überheblichkeit.
Whenever our goal is to kill and eradicate, we've lost. We've lost our moral compass. We've lost the good in life. We've lost our way.
Solche Ausrottungspläne zeigen, dass wir unseren moralischen Kompass verloren haben, findet sie.
And conservation, to a large extent, certainly in the invasion biology component of it, conservation has lost its way.
Sowas wie Artenschutz auf Abwägen. Und ja, also man kann sich schon fragen, ob es gerechtfertigt ist, massenweise Tiere zu töten, einfach nur, weil sie am falschen Ort sind. Und da sind sie ja nicht einfach so von sich aus, sondern da sind sie wegen uns Menschen.
Da sind sie wegen uns, genau. Erin Wallach argumentiert ja natürlich auch in gewisser Weise extrem. Also es geht ja gleich um das ganze große moralische Fundament. Da muss man dazu sagen, sie ist eine Vertreterin der Compassionate Conservation. Das ist eine
mitfühlender Artenschutz.
Genau, könnte man so mit mitfühlendem Artenschutz übersetzen. Und da geht es eben um die Perspektive, jedes Individuum hat seinen eigenen moralischen Wert. Egal, ob eine Art jetzt selten ist oder häufig vorkommt oder woher eine Art kommt.
Also eine Ratte ist nicht weniger wert als ein Tiger.
Eine Ratte ist nicht weniger wert als ein seltener Vogel zum Beispiel auch. Und deshalb lehnt sie auch diesen Begriff invasive Art grundsätzlich ab.
So this kind of thing, this creature that has disrupted some kind of ideal of how nature should be. And that's just not my ideology and also not the way I tend to respond to anybody.
Sie stört sich an dieser Idee, dass ein Lebewesen so eine Art Naturideal gestört hätte.
So invasive is just a curse word that scientists are trying to pretend is a scientific term, but it is not a scientific term. It's an ideological term, not a very nice one.
Und meint invasiv, also ein Begriff, den Forscher erfunden haben, aber der eigentlich nicht wirklich wissenschaftlich ist, sondern eher ideologisch oder tatsächlich ein Schimpfwort.
Invasiv, eine invasive Art. Das ist eine Art, die sozusagen verfrachtet wird, an einen neuen Ort kommt und da für Probleme sorgt. Und das ist auch ein Stück weit ja Ansichtssache, sage ich mal, aus unserer menschlichen Perspektive. Nach Neuseeland sind ja auch andere Arten noch eingeführt worden. Hunde, Katzen, Hirsche, Forellen oder Lachse zum Beispiel. Auch die bringen die Natur da irgendwie durcheinander, richten auch mal Schaden an. Die haben aber eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft und die werden auch ganz anders behandelt als die Ratten, die Hermeline und die Possums zum Beispiel.
Ja, bei Katzen hätte man wahrscheinlich ein Problem mit der großen Kampagne Rottet alle Hauskatzen aus. Da würde sowas wahrscheinlich nicht so viele Anhänger finden.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in Neuseeland funktionieren würde, weil die sind halt, wenn es Haustiere sind, kann man mit denen kuscheln auf dem Sofa. Oder Hirsche, Lachse, Forellen sind Tiere, die man gut jagen kann. Also es hängt dann auch davon ab, welchen Wert hat eine Art aus unserer menschlichen Perspektive.
Die Frage ist ja auch, wenn wir sagen, die Art gehört da nicht hin. Wir wollen das wieder rückgängig machen. Wir wollen das Ökosystem wieder so herstellen, wie es war. Wie weit gehen wir dann zurück? Gehen wir 100 Jahre zurück? Gehen wir 200 Jahre zurück? 1000? Und wenn wir so weit zurückgehen, dann müssen wir Menschen ja eigentlich auch weg.
Dazu wird Erin Wallach sagen, man kann überhaupt nicht in der Zeit zurückgehen. Selbst wenn man alle Teile eines Puzzles wieder zusammensetzen würde, dann käme, auch ohne Ratten zum Beispiel, dann käme trotzdem eine andere Welt dabei raus, als die, die es früher mal war.
Kurze Zusammenfassung. In Neuseeland sterben einheimische Vögel durch Raubtiere, die der Mensch dahin gebracht hat. Und deshalb sollen die, die den größten Schaden anrichten und ja, die schwächste Lobby haben,
kann man so sagen,
jetzt ausgerottet werden. Aber die lassen es gar nicht so einfach mit sich machen. Womit wir wieder bei unserer Abenteuerratte Raza wären. Hat James ihn denn jemals wiedergefunden oder schlürft Raza jetzt irgendwo auf der Insel seine Cocktails? Oder wahrscheinlich eher Eier?
Schöne Vorstellung für Raza, eher ein Albtraum für James. Hm. Deshalb ist er damals auch wirklich motiviert, diese Ratte wiederzufinden. Da hängt ja auch eine Menge dran. Diese kleinen Inseln, die sind tatsächlich gerade erst frei von Ratten und so weiter gemacht worden. Und die bieten ja eigentlich Lebensraum für genau die Arten, die James auch schützen will. Also zum Beispiel diese Ziegensittiche, solche wie er früher im eigenen Garten auf der Hand hatte. Für Sturmvögel oder für Zwergpinguine. Und da wandert jetzt irgendwo eine flüchtige Ratte herum. Und seine eigene akademische Karriere, die sieht er natürlich auch davon schwimmen.
Er muss Raza also finden für sich und für die Zwergpinguine.
James sucht also, aber er bekommt Raza nicht zu Gesicht. Er findet nur mal ein bisschen Fell von ihm, das in der Falle hängen geblieben ist, der Raza dann aber offenbar entkommen ist.
Ninja Raza.
Wird auch noch ein Rattenspürhund auf die Insel gebracht, also nochmal eine neue Methode, Ratten zu suchen. Aber auch der kann die Fährte der Ratte nicht aufnehmen. Das geht 4 Wochen lang so. Und dann melden sich plötzlich die Neureuters von der Nachbarinsel bei ihm.
How's it going with your study?
Ja, dumm-di-dumm, passt alles, sagt James. Und dann sagen die Neureuters aber,
we've got a sign that there's a rat on our island. No, that's interesting.
Es sieht jetzt so aus, als hätten wir eine Ratte hier bei uns auf der Insel.
Oh oh. Aber cool, wie er einfach sagt, ja, interessant. Ich komm mal vorbeigucken.
Pokerface. Mhm. Ja, er kommt vorbeigucken und bringt seinen Freund Ditch noch mit. Das ist einer der erfahrensten Fallensteller in Neuseeland. Und die versuchen nochmal wochenlang Raza zu fangen. Mit unterschiedlichen Fallen, aber auch wieder ohne Erfolg, bis sie schließlich einen ganz besonderen Köder finden.
Naja, also mit Schokolade hat es ja schon mal funktioniert.
Willst du noch mal raten?
Weiß nicht. Käse? Essen Ratten überhaupt richtig Käse?
Ist eher ein bisschen ausgefallen, kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Ein Zwergpinguin. Das
oh.
ist eine ganz kleine Pinguinart, nur so groß wie eine Möwe ungefähr. Und da finden sie einen, der tot angespült am Strand liegt.
Der riecht bestimmt dann auch schon so richtig doll.
Gut, für eine Ratte.
Mhm. Und wo stellen sie dann die Falle auf?
Also die Neureuters, die haben so eine Art Waschecke draußen bei ihrem Ferienhaus, da wo sie sich zum Beispiel die Hände waschen können. Und da in der Seife, da finden sie Knabberspuren einer Ratte und genau da gräbt James dann eine Falle in den Boden ein.
So it's a flat trap dug into the ground a little, so Raza would just think he's walking over the ground and he'd be focused on the penguin.
Raza soll also denken, er würde da ganz normal über den Boden laufen und sozusagen nur Augen haben für diesen für Ratten wohlriechenden Pinguinköder, der hinter der Falle liegt. Und wenn er sich dann auf den Leckerbissen stürzt,
so as he jumped at the penguin trying to get this amazing nutritious food, he would set off the trap.
Dann löst er die Falle aus.
Ja, und?
And that was indeed where we found him the next day, caught in the trap.
Also da haben sie Raza tatsächlich mitgefangen und finden ihn da am nächsten Tag.
Genau.
Aber tot oder lebendig?
Ja, ist keine Lebendfalle. Die Falle, die bricht Raza das Rückgrat und er ist auf der Stelle tot.
Weiß man denn ganz sicher, dass es wirklich Raza ist und nicht irgendeine andere Ratte?
Ja, das weiß man. James macht einen DNA-Test. Er hat, als er Raza ausgesetzt hat, eine Probe von ihm genommen. Und jetzt nimmt er eine Probe von der toten Ratte in der Falle und es ist tatsächlich Raza. James hat ihn also wieder 18 Wochen, nachdem er ihn ausgesetzt hatte, hunderte Meter entfernt, auf einer anderen Insel.
Armer Raza. Aber kann jetzt nicht unbedingt jede Ratte von sich behaupten, gleich 2 Inseln erobert zu haben und trotz dieser Rundum-Überwachung mit Hightech, naja, vielleicht nicht Hightech.
Ja, vielleicht zur damaligen Zeit schon.
Okay. Naja,
nee, stimmt, auf jeden Fall. James hat auch wirklich großen Respekt vor Raza. Also klar, der ist auch beeindruckt sozusagen von dem, was diese Ratte da gemacht hat, muss die Geschichte erstmal verarbeiten und sagt dann aber im Rückblick, liefert diese Tragödie eigentlich viele wertvolle Erkenntnisse für ihn und für die Wissenschaft. Und zwar, dass Ratten 400 Meter, so weit waren die Inseln auseinander, übers offene Meer schwimmen können und das offenbar gezielt. Also er sagt, Raza ist ja wahrscheinlich nicht reingefallen, sondern er vermutet, er hat nach Artgenossen gesucht.
Aber kann man das wirklich sicher sagen, dass Raza darüber geguckt hat zur anderen Insel, das überhaupt begriffen hat, da ist nochmal Land hinter dem Wasser und dann wirklich ins Wasser gehüpft ist und darüber geschwommen ist?
Kann man natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Wie gesagt, das ist die Interpretation, die Vermutung von James. Also, dass er entweder nach Artgenossen gesucht hat, weil er eben gemerkt hat, ich bin hier ganz alleine auf der Insel. Die hat er ja komplett abgewandert.
Also er war einsam.
Er war vielleicht einsam oder die Neureuters haben so lecker gekocht auf der Nachbarinsel und er hat die Essensgerüche gerochen und ist dann quasi seiner Nase nachgeschwommen.
Okay, ja, könnte ich mir vorstellen.
James sagt auch, Rathers Verhalten hat eben gezeigt, wie eine einzelne Ratte so eine neue Insel ganz systematisch erkundet und dass man letztendlich vielleicht gar nicht so viele Fallen braucht, um die wieder einzufangen, sondern man braucht den richtigen Köder und das Wissen, wo man die aufstellen muss. Und ja, schließlich bringt James dieses Wissen zur Rattenbekämpfung, was er auch mit Rather gesammelt hat, sogar aus Neuseeland raus auf andere Inseln, in andere Länder. Zum Beispiel arbeitet er eine Weile auf La Réunion. Auch da gibt es das Problem, dass Ratten die Seevögel da gefährden.
Seine Forschung wird ein richtiger Exportschlager.
Das kann man so sagen. Und er macht wirklich ein paar Jahre, Wanderjahre sozusagen, als Rattenfänger durch. Und dann kommt er zurück an die University of Auckland. Und 2015 schreibt er dann mit Kollegen, ja, man könnte vielleicht sagen, so eine Art Manifest, das hat er selber auch ein bisschen flapsig so ausgedrückt, indem er eben diese Idee eines Neuseelands ohne Ratten, Possums und Hermeline von unterschiedlichen Seiten her beschreibt.
Und daraus wird dann dieses Programm Predator Free New Zealand 2050.
Nicht direkt, aber vielleicht war das so eine Art Starthilfe für die offizielle Verkündung durch die Regierung ein Jahr später. Ja, und dieses Programm, das sagt eben wirklich, bis 2050 sollen in ganz Neuseeland, auf allen Inseln, die dazugehören, alle Ratten, Hermeline und Possums verschwinden.
Alle diese drei Tierarten will man ausrotten, bis aufs letzte Exemplar. Und alle Leute in Neuseeland sollen mitmachen. Wie soll das gehen?
Zum Beispiel eben mit Gift und Fallen, wie das bisher auch gemacht wird. Aber da hat sich inzwischen auch eine Menge getan. Es gibt jetzt moderne Fallen, die sich selbst wieder scharf stellen oder die ein Signal senden, wenn ein Tier drin sitzt. Oder er baut auch darauf, dass bis 2050, das ist ja noch ziemlich lange hin, dass es da vielleicht auch neue biotechnologische oder genetische Ansätze gibt, die bei Predator Free New Zealand helfen könnten. Eine Methode, an der zum Beispiel schon geforscht wird, sind sogenannte Gene Drives. Das ist eine Methode, um Gene gezielt in Populationen zu verbreiten, zum Beispiel um Tiere unfruchtbar zu machen. Dann würden also einfach keine neuen Ratten geboren. Da muss man allerdings dazu sagen, solche Gene Drives, das sind sehr umstrittene Verfahren und ob die irgendwann in Neuseeland zum Einsatz kommen, das ist wirklich fraglich.
Also Neuseeland hat zwei große Inseln mit sehr viel Wildnis, also wunderschöne Landschaften, wo aber auch wenige Leute wohnen. Also man muss sich da erstmal durchkämpfen zwischen Flüssen und Bergen und Tälern, um überhaupt mal eine Ratte zu finden. Und Input gibt es ja. Also es kommen jeden Tag zig Flugzeuge an in Neuseeland, Schiffe mit Containern, in denen sich überall Tiere verstecken können. Und wenn die einmal entwischen in die neuseeländische Wildnis, dann sind sie doch weg.
Das, was du da beschreibst, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und das ist ein Problem, was auch Kritiker von Predator Free New Zealand beschreiben. Zum Beispiel Wayne Linklater. Das ist ein Neuseeländer, der inzwischen als Biologieprofessor an der California State University in den USA arbeitet. Und er sagt, Predator Free New Zealand, wenn das gelingen würde, dann würde das auch bedeuten, dass Neuseeland sich für immer gegen Ratten verteidigen müsste.
So we would have to defend the borders of New Zealand from rats forever.
Neuseeland ist Teil einer global vernetzten Wirtschaft, so wie du es eben auch gesagt hast. Und da sagt Wayne Linklater, da würde es automatisch zu Reinvasionen, ist da der Begriff, kommen. Also, dass einzelne Ratten wieder auf die Insel nach Neuseeland oder auf eine der Inseln kommen.
And I'm not confident that New Zealand could defend itself from reinvasion by rats, even if it could get rid of them.
Und gegen diese Reinvasionen, da wird sich das Land vermutlich nicht auf Dauer wehren können.
Was sagt James dazu?
Der ist zuversichtlich und sagt, das ist möglich. Und dafür hat er mehrere Argumente. Zum einen ist Neuseeland generell ziemlich geübt darin, unerwünschte Lebewesen aus dem Land rauszuhalten. Wenn du schon mal da warst, dann weißt du das vielleicht.
Man darf sehr wenig mitnehmen. Also kein Obst, kein Gemüse, muss seine Schuhe gut waschen, bevor man ins Land darf.
Genau. Und dann sagt er noch, wenn man jetzt auch große, bewohnte Inseln mit vielen Menschen und vielleicht auch viel Handel anschaut, das, was du beschrieben hast, dann müsste man das eben Stück für Stück machen, Tal für Tal rattenfrei bekommen. Und wenn da tatsächlich eine Ratte zurückkehrt, dann müsste man die schnell aufspüren und wieder einfangen, auch mit dem Wissen, was eben solche Experimente wie das mit Rather geliefert haben. Und schließlich sagt er auch noch, jetzt einmal diesen Plan für ganz Neuseeland durchziehen und danach hier und da so eine Reinvasion bekämpfen. Das bedeutet letztendlich weniger Kosten und auch weniger Tiere töten, als zu versuchen, einzelne umgrenzte Schutzgebiete in Neuseeland rattenfrei zu halten, also sozusagen eine Koexistenz zwischen Ratten und einheimischen Vögeln zu ermöglichen. Das ist wiederum ein Ansatz, den die Gegner von Predator Free New Zealand bevorzugen würden, eben weil es nicht so ein, ja, so ein Töten im Maßstab des ganzen Landes wäre.
Und die Neuseeländer und Neuseeländerinnen, sehen die das auch so wie er? Ist das geringere Übel, jetzt einmal alle töten und dann später vielleicht mehr Ruhe haben?
Zumindest James ist überzeugt, dass da gerade so eine Art sozialer Kipp oder sozialer Wendepunkt erreicht ist.
Today we see families get involved. We've seen lots of great initiatives around it. And so I think we're definitely crossing over that social tipping point.
Inzwischen, sagt er, sieht er da viele großartige Initiativen und ganze Familien, die sich da engagieren.
Am Ende treffen wir selbst hier auch ständig solche Entscheidungen. Also ne, die Mücke nervt mich, zack, die muss sterben, die muss weg. Die Schnecken an meinem Salat, die müssen auch weg. Das Schwein fürs Schnitzel stirbt auch. Und keiner denkt dran, seine Katze einzuschläfern, nur weil sie jetzt auch schon zum vierten oder fünften Mal irgend so einen Jungvogel auf die Fußmatte gelegt hat. Also wir treffen ständig diese Entscheidungen. Dieses Tier darf leben und dieses Tier darf nicht leben, weil eben wir das so entscheiden.
Also ich würde auf jeden Fall sagen, James versteckt den Aspekt nicht. Aber wie gesagt, er sagt, auch tote Tiere sollten respektvoll behandelt werden. Es gab in Neuseeland auch schon Aktionen, wo zum Beispiel Schülerinnen und Schüler mit toten Possums, die im Rahmen von so einem Wettbewerb an der Schule gefangen wurden, wo die mit denen Weitwurf veranstaltet haben.
An der Schule?
An der Schule. Es gibt auch Aktionen, wo Ratten gefangen werden und da wird dann derjenige prämiert oder diejenige, die die größte Ratte fängt, solche Dinge. Das sieht er auch kritisch, weil das natürlich ja nicht mehr wirklich viel mit respektvollem Umgang dann auch mit den gejagten Tieren zu tun hat.
Klar.
Aber er denkt schon grundsätzlich, die Ratten töten die Vögel. Wir Menschen haben das letztendlich verursacht. Wir sind verantwortlich und wir sollten das auch wieder in Ordnung bringen.
Yes, rats may be perceived as having animal rights, but birds have animal rights as well. So are we going to impinge on the rat's animal rights or are we going to let the rat impinge on the bird's animal rights?
Ratten haben das Recht auf Leben, Vögel aber auch. Also welches Recht wiegt am Ende schwerer?
One way or another, either a bird or a rat is going to die.
So oder so, einer stirbt, also die Ratte oder der Vogel. Ich würde mich nur fragen, liegt es an uns, das zu entscheiden?
Ich würde mich das selbst auch fragen. Das wichtigste Argument von James Russell ist, glaube ich, hier, auch nichts tun heißt eben, dass Tiere sterben, nämlich die Vögel.
Aber meinst du nicht, dass die es sich am Ende ein bisschen zu einfach machen, wenn sie sagen, wir haben jetzt festgestellt, die Ratten sind's, die unsere Vögel töten. Also töten wir die Ratten und dann am Ende ist alles gut für die Vögel. Du hast ja schon gesagt, bei den Takahe zum Beispiel waren es eben nicht nur die Ratten, die das Problem waren, sondern eben auch die Menschen. Und wir sehen ja überall auf der Welt sind viele, viele Vogelarten vom Aussterben bedroht, weil sie eben zwischen Stadt und Landwirtschaft überhaupt keinen Platz mehr finden, um zu leben. Und es gibt weniger Insekten zum Fressen. Also für all diese Dinge brauche ich keine Ratten.
Neuseeland kann jetzt nicht als einzige Maßnahme Ratten töten sozusagen für den Naturschutz machen. Das sagt auch James Russell selbst so. Er sagt, aber es gibt ganz viele andere Probleme noch. Klimawandel, wir holzen die Wälder ab und so weiter. Aber bei den Ratten weiß man eben relativ genau, die haben einen großen oder richten großen Schaden an bei den Vögeln. Und man weiß auch relativ genau, was man dagegen tun kann. Und deswegen sagt er eben, das ist ein Bereich,
lass uns wenigstens
ein Teil
das
des
machen.
Naturschutzes, lass uns wenigstens das machen, da können wir was bewirken.
Es gibt ja schon einige Inseln, die rattenfrei gemacht wurden. Das heißt, man hat ja Erfahrungen damit, was dann passiert.
Das stimmt, da gibt es schon Erfahrungen. Und James sagt, da sieht man tatsächlich auch einen Unterschied auf diesen Inseln, wo es keine Ratten und andere eingeschleppte Raubtiere mehr gibt. Beziehungsweise eigentlich sagt er, man hört da den Unterschied.
It's not just rare birds coming back, but the birds we already had in our backyards increasing by 2, 3 or 4 times.
Seltene Vogelarten kommen wieder zurück. Die Zahl der Vögel in den Gärten der Häuser, die vervielfacht sich.
And you start to realize things like when you read the old history books and the first Europeans to New Zealand say the noise song of birds is so loud you can't hear other people talking. That is actually the case. They weren't, that wasn't hyperbole.
Und dann erzählt James auch noch von alten Geschichtsbüchern. Darin haben die ersten Europäer, die nach Neuseeland gekommen sind, beschrieben, dass der Gesang der Vögel da so laut war, dass man sich da nicht unterhalten konnte. Und heute ist James klar, das war wortwörtlich so gemeint.
When you have pest control and you have birds, when you wake up on Titi Titi Matangi Island, you can't talk because the bird song is so loud. Indeed, sometimes you can't even sleep because the bird song is so loud. But that's part of the joy.
Auf der Insel Tiri Tiri Matangi zum Beispiel, da wurden schon vor längerem die invasiven Raubtiere, Ratten und Co. ausgerottet. Da leben heute übrigens auch wieder die Takahe. Da kann man sich tatsächlich nicht mehr unterhalten, weil die Vögel so laut singen. Da kann man teilweise nicht mal mehr schlafen nachts. Aber für James ist das einfach nur ein Grund zur Freude.
Das war Deep Science mit der Folge Rattenjagd für Artenschutz. Die Folge hat Lennart Pyritz recherchiert, danke dafür. Redaktion hatte Lydia Heller. Aufnahme und Ton haben Martin Hoffmann und Hermann Leppich übernommen. Regie und Produktion stammt von Dörte Fiedler. Ich bin Sophie Stiegler und das ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Wenn ihr uns mögt, lasst uns gerne ein paar Sterne da, empfehlt uns weiter und abonniert natürlich Deep Science. Es gibt nämlich noch eine Menge mehr richtig guter Folgen. Wie ist denn das eigentlich in dem Kinderbuch?
Im Buch gibt es ein Happy End. Da lebt Raza und er kommt am Ende auch richtig hoch hinaus. Der hisst am Ende eine Rattenfahne. Weißt du wo?
Nee.
Auf dem Mond.
Schön.
Very soon, pictures came back of the astronauts on the moon. And who was that standing far below, next to an astronaut's toe? It was Raza, grinning like mad and waving a small rat flag.